ARD.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Ausgabe Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir haben heute einen ganz fantastischen Gast. Ich habe mich total gefreut, als unser Redakteur so gefragt hat, so hey, hier der Dude, sollen wir den einladen? Heute ist Simon Gose-Johann zu Gast. Hallo Simon.
Ja, hallo. Und ich passe doch super in eure Sendung, weil ich total abgefuckt bin. Nein, ja, keine Ahnung.
Das ist das Alleinstellungsmerkmal von uns allen.
Ja, richtig. Ja, ist wahrscheinlich der Hundertste gewesen, der diese Parallele gezogen hat.
Nein, du bist der Erste.
Yeah.
Du bist voll innovativ.
Jetzt kommt mal richtig Street hier in euren Podcast rein.
Ja, genau, oh Gott. Du bist eigentlich ein bisschen älter als ich, oder? Aber ich komme mit den ganzen Anglizismen schon nicht mehr klar.
Ach, es kann auch sein, dass ich einfach nur mega cringe gerade schon war. Das ist schon in den ersten 20 Sekunden mich schon völlig deklassiert habe hier für alle jungen Hörer. Ja, geil. Das ist aber auch mein Leben. Ist auch perfekt. Ist mein Leben.
Das gehört aber auch voll dazu. Also genau, das ist schon die richtige Einstellung. Und auch wenn wir natürlich nicht nur ein bisschen Comedy machen, sondern auch Wissenschaft, finde ich, passt du hier auch sehr gut rein. Denn du bist Comedian und Podcaster und dein aktueller Podcast heißt How to Dad. Mhm. Und da beschäftigst du dich auch tatsächlich mit einer, für dich würde ich sagen, Forschungsfrage. Wie kann man
für deine
ein
Verhältnisse.
Cooler Dad werden? Ja, oder? Also ich meine, du möchtest eruieren, was ist ein cooler Dad? Wie kann ich zu einem richtig coolen Dad werden? Und die Forschungsmethode, der du dich da bedienst, ist sozusagen das Umfragetool oder Interviewtool, würde ich sagen. Denn du lädst in jeder Folge einen Experten oder eine Expertin ein. Ein Kind.
Ja, so ist es. Ja, ich quatsch mit Kindern und das macht wahnsinnig Bock. Und ja, genau, meine eigentliche Mission ist, ich will ein nicht peinlicher Vater werden, sondern im besten Fall ein cooler Vater, was Neverending Story ist. Also alle wollen natürlich in einem Satz von mir die Lösung haben. Was muss ich tun, damit ich ein cooler Vater bin?
Das will man in der Wissenschaft immer, ja.
Ach so, ja. Und die Wissenschaft kann ja, das weißt du wie ich, und ich bin ja jetzt neu in der wissenschaftlichen Ebene, weißt du wie ich, man kann es häufig nicht in einem Satz beantworten und das bereitet den Menschen Schwierigkeiten. Ja, und deswegen kämpfe ich mich Folge für Folge vor und es macht aber total Bock, sich mit Kindern zu unterhalten und zu hören, was da so los ist in deren Welt. Und die unterscheidet sich natürlich auch von Alter zu Alter. Ich habe so zwischen 7 und 15 war bisher alles dabei und ja, macht Laune.
Ah, und da hast du auch krasse Unterschiede gemerkt, ja? Also 15-Jährige haben vielleicht eine ganz, da muss man sich ja sogar als Vater dann auch noch immer weiterentwickeln, ne? Weil das, was vielleicht der 7-jährige Sohn oder die 7-jährige Tochter cool fand, findet das 15-jährige Kind dann aber überhaupt nicht mehr cool. Da muss man sich wieder ein bisschen anpassen. Also das ist ja sehr komplex.
Ja, das ist
sehr komplexes Themenfeld.
Also das ist brutal. Ich als Vater, meiner ist noch kleiner, meiner ist erst 4, ja, ich will mich vorbereiten. Aber wie sehr sich das alles wandelt bei Kindern, ist wirklich ein Tempo. Also ich sage jetzt nicht, oh, die werden so schnell groß. Das werden sie natürlich auch. Aber ich meine, ihre unterschiedlichen Gebräuche, Gewohnheiten. Und da kommt man einfach ja nicht so richtig mit. Ne? Man ist selber vielleicht so ein Gewohnheitstier oder ganz schlimm. Manchmal hört man noch so Musik aus den 90ern, wo man auch dann so manchmal so dahinschwelgt. So, ja, das ist eigentlich die wahre Musik. Weißt du, so ein Quatsch geht einem ja manchmal durch den Kopf. Und man muss loslassen von all
Nein,
seinem
Nein, das
alten.
Kommt alles wieder.
Kommt alles wieder?
Bin ich sicher. Ja, natürlich. Ja.
Ich habe mich ich sehe mein früheres Leben mittlerweile etwas distanzierter, weil,
oh, okay.
ja, also jetzt nicht so mein künstlerisches Schaffen, dass das schlecht war, wissen wir alle, das ist jetzt Koketterie, ja, aber ich will im Hier und Jetzt leben und das fühlt sich sehr gut an und so komme ich einigermaßen mit dem Puls meines Kleinen mit und auch nur so schaffe ich es irgendwie da diese Gespräche irgendwie anzunehmen und irgendwie da so mitzugehen.
Aber es hat auch voll den Entertainment-Faktor einfach. Also sowieso, wenn Kinder am Start sind, ist immer interessant, ist immer lustig. Es macht doch total Spaß. Also ich habe mir eine Folge angehört, die mit dem 10-jährigen David, wo dann die Fragestellung im Raum war, ist ein nerdiger Dad ein cooler Dad? Was ich auch jetzt für unsere HörerInnen hier eigentlich eine sehr wichtige Frage glaube. also das ist wirklich schon wichtig und fand ich auch sehr cool, wie er da herangegangen ist. Und es wird auch sehr viel über Gaming gesprochen, da habe ich mich sehr gefreut. Fand ich beachtlich, dass der junge David ein Super Nintendo kannte und so. Und die dann darüber gesprochen haben,
ja,
mit dir.
Ja, der Vater hat irgendwie so diese ganze Historie des Gaming auf dem Schirm, weil der Dozent ist für Spieleentwicklung. Das ist jetzt so eine Backstory.
Das wäre doch schon mal was. Das wäre schon mal was, Simon. Du musst dir auch alle möglichen Konsolen kaufen.
Ja.
Also dann wird dein Kind dich auch cool finden. So eine Konsolensammlung.
Ja. Nicht immer Tony Hawk 2 hochhängen. Auch mal andere Spiele, ja, na klar.
Tony Hawk 22 vielleicht auch.
Tony Hawk, genau. Ja, habe ich auch gespielt. Aber du hast völlig recht, diese Frage wird auf mich zukommen, welche Konsole? Sina, welche kannst du denn empfehlen?
Oh, also das macht jetzt einen Riesenfass auf und wir sind hier natürlich in der ARD. Ich werde jetzt nicht hier groß Werbung machen für bestimmte Konsolen, aber wir können gerne nochmal telefonieren und dann werde ich dir eine kleine PowerPoint-Präsentation über meine Gaming-Erfahrung einmal nennen.
Okay, dann welches Tatort-Duo ist dein Liebstes? Darfst du das sagen, Sina? Guck mal hier, wie die ganze Range unseres Alters abgebildet. Ja, Dortmund, ja, ne? Ich glaube Dortmund, ne?
Ja, dachte ich gerade auch.
Bist du NRW? Was? Sina?
Ja, Bonn.
Bonn.
Tatort Bonn.
Ja, gut.
Ich am besten.
Ja, gut.
Gibt's das? Nee,
ne? Nicht ganz, ne? Da sind die Kölner dazwischen. Ja, gut, die Rheinländer lieben nicht immer die Ruhrgebietsler. Ich bin als Gütersloher da außen vor, wie in jeder anderen Stadt auch. Bin immer außen vor. Ich bin der Gütersloher. Ich mag alle Städte. Ich kann auch durch Düsseldorf flanieren.
Du bist überall und gehörst nirgendwo hin.
Richtig. Nach Gütersloh, genau.
Tatort ist auch ein super Stichwort für meine absolute Lieblingsstudie diese Woche. Und um genau zu sein, Tatort und Gaming ist eigentlich genau richtig, aber dazu später mehr, ja. beste Studie, ich sage erstmal den Titel: Ältere Einbrecher sind erfolgreicher als jüngere Einbrecher.
Wirklich?
Hat eine britische Studie herausgefunden, genau.
Das ist dann so, ne? Das ist dann so.
Ja, das ist dann so. Und was uns immer hier bei Fakt Up sehr interessiert ist, woher wissen die das? Wie wurde das rausgefunden? Haben die Statistiken irgendwie durchwälzt oder so und geguckt, okay, wie alt war der Einbrecher bei dem und dem Raubzug oder so? Nee, die wollten Experimente machen und haben sich Probanden geholt, Einbrecherprobanden. Und die haben die nicht einfach irgendwo in eine Straße gestellt und gesagt, hier, versuch mal in das Haus einzubrechen und wir beobachten das und machen uns Notizen. Nein, es gab eine Simulation, eine Virtual Reality. Sozusagen, also so kam es mir zumindest vor und ich kann es gleich nochmal ausführen, eine Art Einbrecherspiel. Digitales Einbrecherspiel und da wurde eben geschaut, welcher Einbrecher da so am besten abschneidet.
Da hätte man direkt,
im Verhältnis zum Alter.
Hätte man direkt eine Fernsehsendung draus machen können. Also ich glaube, es gibt viele dröge Studien, ja, wo man sagt, okay, gut, dass ihr das gemacht habt, aber auch gut, dass ich nicht dabei war. Aber hier wäre ich gerne dabei gewesen. Vor allen Dingen so Engländer aus dem Süden Londons, da irgendwie so alte Ganoven irgendwie, die hätten bestimmt auch was Backstage zu erzählen gehabt. Naja, gut, okay.
Auf jeden Fall, diese Studie ist auch mit Zitaten gepflastert, es ist super. Erstmal generell, wo die Einbrecher herhaben, ne? Was ich eigentlich ganz witzig finde, das sind alles Leute gewesen, die gerade inhaftiert sind, was ja eigentlich dafür spricht, dass keiner von denen irgendwie ein erfolgreicher Einbrecher ist. Kann man ja eigentlich mal so sagen, ne? Aber wie will man es auch anders machen? Wie will man es anders machen? Du kannst ja nicht irgendwie einen Zettel irgendwo draußen hinhängen, hey, wir suchen erfolgreiche Einbrecher für Studie.
Ja, das stimmt. Dann,
weiß nicht, bewirbst du dich und sagst, hey, ich habe erst letzte Woche habe ich hier den Raubzug gemacht und richtig große Wertgegenstände mitgenommen. Und ich wurde nicht mal geschnappt, ich würde gerne bei der Studie mitmachen.
Aber
das wird sich wahrscheinlich keiner melden.
Es ist ja insofern okay, als dass die Jüngeren auch im Knast gesessen haben. Dann, denke ich mal so, ne? Und dann ist ja.
Ja, also dann ist.
Ja. Und als die Älteren jung waren, haben sie halt eben noch nicht im Knast gesessen.
Ja, genau. Vielleicht kann man es auch darauf zurückführen. Ne? Also, oder die waren schon mehrmals im Knast, ne? Weiß ich nicht. Weiß nicht genau, wie sie das genau ausgewählt haben, aber ich kann verstehen, dass man sich erstmal bei der Quelle bedient, wo man die meisten Einbrecher findet, nämlich im Knast. Ist 68 Einbrecher und alles Männer übrigens.
Alles Männer, jetzt wollte ich gerade fragen, das Geschlechterverhältnis. Mhm. Alles Männer?
Ja, das ist auch.
Ist kein,
ja, das ist eigentlich auch immer sehr wichtig.
Ist kein Frauenberuf, ist eine Männerdomäne, müssen wir ganz klar so festhalten.
Genau. Ist eine absolute Männerdomäne, sollte man vielleicht auch nochmal, vielleicht gibt es auch ein Gender Pay Gap oder so, ich weiß es nicht.
Ja, sollte man Anreize.
Aber Kriminalstatistik. Finde ich auch, ne? Also warum so wenig Frauen einbrechen?
Ja,
also.
Müssen wir Anreize setzen. Das kann nicht so bleiben, ja.
Ja, und dann haben die eben geschaut, jung und alt, habe ich mich auch gefragt, wie sie es so einsortieren. Also die eine Gruppe, die unter den jungen Einbrechern dann sozusagen gezählt wurde, waren 20 Jahre oder jünger. Also in der Altersstufe bewegen wir uns. Durchschnitt war so 20,31 Jahre. Kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Monate das sind, aber. Und alte Einbrecher waren 21 oder älter. Da war aber das Durchschnittsalter 39 Jahre ungefähr.
Ah, guck mal, mit 39 ist man schon alter Einbrecher. Das ist ja.
Da ist man schon ein alter Verbrecher. Schöne. Wie man auch manchmal sagt.
Ah, okay, ja. Aha. Ja, also.
Es gab auch einen, der war 61.
Ja, okay. Da möchte ich drauf hinaus. Also. Irgendwie ist doch auch der Arbeitsmarkt seit längerem in der Kritik, dass so Menschen ab 55 nichts mehr so richtig auf die Kette kriegen und ausgesondert werden. Beziehungsweise sie kriegen sehr wohl was auf die Kette fachlich, aber sie werden.
Sie sind weniger wert auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, genau.
Das wird ja so und argumentiert. Ich weiß auch gar nicht warum.
Ja, weiß ich auch nicht. Das war so in den.
Also vielleicht wegen Belastbarkeit, Flexibilität bei jungen Arbeitnehmern. Ne? Die kann man einfach besser rumschubsen wahrscheinlich.
Einmal das und in den 90ern war auch der Arbeitsmarkt so, dass man sich das dementsprechend aussuchen konnte. Aber jetzt mittlerweile in den 2020ern ist es ja ehrlich gesagt nicht mehr so. Und da kann man doch mal einen bewussten Turnaround einleiten. Also ich hatte hier heute noch einen Handwerker, ich würde sagen Ende 50, der war aber blitzschnell war der. Der hätte auch einbrechen können, aber ich habe ihm die Tür geöffnet. und der war einfach schnell. Also vielleicht könnten wir mit Hilfe dieser Studie jetzt mal so langsam dazu übergehen, dass, okay, hier in diesem Fall eher Männer, aber für Frauen gilt es genauso, dass ältere Menschen am Arbeitsmarkt jetzt auch wieder gebraucht werden, oder? Die Demografie schreibt es doch vor.
Ja, ich finde auch, das war auch die erste positive Message, die ich aus diesem Titel rausgehört habe. Man ist einfach mehr wert, wenn man älter ist, auf dem Einbrecherarbeitsmarkt. Und ich weiß nicht, also wenn man sich jetzt irgendwo als Einbrecher bewirbt, ich glaube, die meisten sind ja eher so selbstständig unterwegs, ne? Aber wenn man sich bei einem Clan oder bei einer Mafia bewirbt und so, dann werden einfach die Älteren, ne, das Knowledge, die Erfahrung, das ist einfach in diesem Business viel mehr wert. Und ich finde das auch, das ist einfach mal eine Message. Bin ich auch voll dafür.
Eine schöne Message. Also jetzt sitzen die alle im Knast. Generell muss man sagen, Kriminalität ist nicht so eine ganz lohnende Branche.
Das stimmt, das habe ich auch schon mal in der Statistik gelesen. Ja. Zeitaufwand oder der Stundenlohn ist relativ gering.
Hinten raus schmieren die Gangster alle ab, ne? Und ich habe wirklich alle Gangster-Dokus dieser Welt gesehen. Gut, sind Einbrecher Gangster? Ja, sind's. Und wirklich, der brasilianische Gangsterboss, der polnische, der aus San Salvador und aber auch der aus Deutschland und der aus Italien, alle sagen hinten raus, ist das eine Riesenscheiße alles mit der Kriminalität. Und sie wollen dann einfach ein reines Gewissen haben und mit ihrer Frau Abendessen und frei und rein sein vor Gott. Das ist wirklich die Quintessenz aus allen Gangster-Filmen, Geschichten, Storys, Artikeln. Ich habe sie alle gelesen, Sina, alle.
Spiegel. Warst du bei der Studie beteiligt, beim Ergebnis berechnen und so? Also klingt auf jeden Fall gerade, als wärst du voll into it.
Das ist die Altersweisheit, die ich jetzt auch mitbringe. Denn ist natürlich auch diese Tendenz, die ich dir ja gerade in den Mund lege, dass man mehr Respekt haben sollte vor Älteren auf dem Arbeitsmarkt, ist natürlich mein persönliches Interesse. Ich bin ja bald damit konfrontiert. Dauert nicht mehr lang. Mhm. Da bin ich auch.
Ich meine, vor 10 Jahren hatte ich das auch noch nicht, ne? Aber mittlerweile bin ich der Meinung auch immer mehr,
dass
Ältere
auf
dem Arbeitsmarkt besser berücksichtigt werden sollten, auf jeden Fall.
Da kommt man dann so hin, ne?
Aber es ist auch gut zu wissen, ne? Wenn es mit uns beiden irgendwie karrieremäßig zu Ende geht, dann können wir auch einfach ins Einbrecherbusiness irgendwie rein. Also ich glaube, ich wäre da auch echt gut drin. Also ich durch mein Physikstudium zum Beispiel bin ich sehr gut im Probleme lösen. Ich glaube, ich habe eine hohe Frustrationstoleranz. Ich glaube, so Schlösser knacken, da kann ich mich richtig reinfuchsen. Ich bin auch klein und leicht. Ich kann auch, glaube ich, in jedes Haus einbrechen. Durch jeden Fensterspalt komme ich irgendwie durch. Mhm. Ich glaube, ich wäre sehr gut geeignet dafür.
Ja, das glaube ich auch. Also mich interessiert natürlich auch ein bisschen das Monetäre dabei. Es muss sich lohnen. Ja. Also ich denke da sehr auch ein bisschen an den Ruhestand und so. Und das ist das, was ich mich immer frage. Also als ich in Köln gelebt habe.
Wie ist die Rente als Einbrecher?
Wie ist die Rente?
Ja, gute Frage.
Als ich in Köln gelebt habe, hatte ich auch mal so einen an der Tür stehen. Ja, das ist auch egal. Da habe ich im 5. Stock gewohnt. Und die haben aber immer im Erdgeschoss nur eingebrochen. Und weil da keiner durchs Treppenhaus geht und im Dachgeschoss haben die nur eingebrochen.
Ja, genau.
Das war so das Ding der Gang. Und die haben auch keinen Laptop geklaut, sondern nur so Schmuck und Cash. Weil das hat man, das hat man dann so am Körper, dann spaziert man da raus, da stellt keiner Fragen. Die haben nicht irgendwie ein Flat.
Genau.
Damals, schon damals war ein Flatscreen nichts mehr wert. Das weiß ich auch manchmal nicht. Jetzt haben sie hier bei mir im Keller eingebrochen. Sina, sie haben im Keller eingebrochen und glaub mir, du glaubst nicht, was sie geklaut haben. Gefälschte Schuhe. Ich habe zu Hause...
Gefälschte Schuhe?
Ja. Ich habe zu Hause, ich habe mir ein paar gefälschte Schuhe gekauft. In den Streets, hier kommt der Street-Simon wieder durch, in den Streets von Berlin. Und die waren so gut gefälscht, ja. Ich habe hier zu Hause gesessen und ich habe alle YouTube-Formate mir angeguckt und habe mich gefragt, okay, wo ist das Merkmal? Ich habe es nicht gefunden. Ich habe wirklich alle Nerd-Portale abgecheckt. Es sind bekannte Sneaker, die sind teuer. Und dann, aber es mussten Fälschungen sein, es ging nicht anders. Also ich habe, also der Verkauf war so wie hier, da sind deine Originale, aber es können keine Originale gewesen sein, weil man in den Streets...
Und selbst der Einbrecher hat es nicht gemerkt.
Und dann habe ich die so auch getragen, weil man kann ja Fälschungen, kriegt man ja halt günstiger, dann kann man die ja auch tragen. Dann habe ich irgendwann gesagt, ach komm, jetzt habe ich auch keinen Bock, sind ja nicht so teuer, in den Keller gelegt, dann wurde in den Keller eingebrochen, dann ist nichts passiert und dann wurde nochmal in den Keller eingebrochen und dann sind mir meine kostbaren Sneaker-Fälschungen geklaut worden. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Ich glaube sogar zwei Paar. Wie auch immer, fällt bei meiner Sammlung nicht auf.
Warum hast du zwei? Egal, die Frage wollen wir nicht beantworten, aber interessant, vielleicht hat der Einbrecher dann, als er die Beute ausgepackt hat, so gedacht, so, ah cool, Moment mal. Und dann ist ihm erst die Fälschung aufgefallen, denkst so, das ist aber eine gute Fälschung, sogar ich bin drauf reingefallen, also
das
finde ich schon irgendwie sehr
das
bemerkenswert.
Das sind diese hypothetischen Fragen, die ich mir auch stelle, weil was ist der Wiederverkaufswert? Der Wiederverkaufswert auf dem Schwarzmarkt ist jetzt meinetwegen von einer Schweizer Luxusuhr, wir sind bei der ARD, wir wollen keine Namen nennen, ja? Weiß ich nicht, liegen die noch bei 5 Riesen? Ich glaube ja. 10%. Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich heißt es, auf dem Schwarzmarkt kriegst du 10% von der geklauten Ware. So, jetzt hat er.
Krass, dass du dich so gut auskennst dabei.
Hab ich gelesen, finde ich interessant, habe ich gelesen. Also 10%.
Hast ja alle Artikel gelesen.
Also ist die Bode-Museum, ist das jetzt auch Schleichwerbung? Bode-Museum, ist das auch.
Kenne ich nicht, dann ist es keine Werbung, würde ich sagen.
Wie auch immer, also 10% und jetzt frage ich dich: gefälschte Schuhe ohne Schuhkarton gebraucht. Sind einfach nichts wert. Auf keinem Markt dieser Welt sind die auch nur.
Ja, aber das ist eine interessante Frage, weil dadurch, also das, um wieder auf die Studie zurückzukommen, das passt ganz gut, damit wird sozusagen dann auch verifiziert, ob man ein guter Einbrecher ist oder nicht. Ne? Also was macht den guten Einbrecher denn aus? Da kommt es auch ein bisschen drauf an, was man klaut. Ne? Und das haben die in dieser Simulation, also ich muss dir wirklich einmal von dieser Simulation erzählen, dieser Virtual Reality, diesem Spiel, für mich ist es wirklich wie ein Computerspiel, was die da anscheinend entwickelt haben für diese Studie, wo man eben Sachen klauen kann. Ich erzähle dir einfach mal gerade, wie das aufgebaut
ist. Ja,
bitte. Ja, also du hast ja auch ein bisschen, ne? Tony Hawk und so, dann kannst
ja,
du ja auch...
Ja, ich werde mich jetzt in diesem so selben Moment, sind die Fernsehrechte gesichert von diesem, oder Streamingrechte von diesem Format, sind jetzt schon gesichert bei Simon Gosion und Sina.
Also bei mir ist der Twitch-Kanal auf jeden Fall gesichert für dieses Spiel. So, also du spawnst sozusagen, kennst du das Wort spawnen? Also du tauchst als Einbrecher, ne, als Avatar in der Straße auf mit 5 Grundstücken. Das sind 5 Häuser, alle mit Terrasse. Die Häuser unterscheiden sich erstmal nicht so sehr voneinander. Ne? Bei manchen sind die Vorhänge zu, bei manchen irgendwie nicht. Also das sind so die Unterschiede. Und es gibt 2 Eingänge bei jedem Haus. Es gibt die Vordertür und es gibt die Hintertür.
Mhm.
Und wenn du in den Häusern drin bist, sieht auch alles sehr ähnlich aus. Aber manche... ist eine britische Studie, die haben es auch immer Items genannt und weil es so gut zum Gaming passt, bleibe ich bei dem Begriff Item. Manche Items sind irgendwo versteckt, zum Beispiel so ein Tablet ist einfach nur in einem Rucksack drin. Manche Wertgegenstände liegen auch irgendwo offen in der Wohnung drin. Und die Items sind nochmal eingeteilt in sehr wertvoll, mittelwertvoll und überhaupt nicht wertvoll. Ne? Also ein Buch zum Beispiel ist überhaupt nicht wertvoll und Schmuck ist sehr wertvoll zum Beispiel.
Mhm.
Und die anderen zwei wichtigen, ein Buch, ja, hat tatsächlich auch einer geklaut anscheinend, ein Buch.
So einer.
In der Simulation.
So ein Belesener, weißt du, bei mir auch, der klaut sich Schuhe, um sie selber anzuziehen, wie geil ist das, ist auch süß.
Ja, jeder hat andere Präferenzen,
ja,
so, ne?
Normal.
Vielleicht geht es den Leuten gar nicht um den materiellen Wert, sondern die denken so, oh, das Buch habe ich noch nicht gelesen, das nehme ich mal mit. Egal, und die anderen zwei Sachen neben dem Wert, die sehr wichtig waren bei den Items, sind das Gewicht und die Größe. Ne? Also sozusagen, wenn du jetzt einen riesigen Röhrenfernseher klaust, da wirst du ja auch nicht mehr so viel Wert haben im Vergleich zu einem iPhone oder so. Ne?
Das, dann ist man ja totales Opfer, wenn man, wenn man da so eine Röhrenglotze rausschleppt. Wie lustig ist das?
Und ja, oder Antiquitätenhändler, vielleicht ist das ja auf dem Schwarzmarkt ja auch.
Und noch ein VHS-Rekorder. Hey Leute, abgefahren. Ihr glaubt nicht, was ich gezockt habe. Ja.
Sehr süß. Ja. Ja. Genau, und um das Ganze irgendwie so für die Studie oder für die Experimentatoren dann greifbar zu machen, wurde natürlich alles aufgenommen, ne, wie die sich da durch diese Simulation bewegt haben. Denen wurde gesagt, den Einbrechern, sie sollen laut denken, was ich auch super witzig finde. Also du musst dann die ganze Zeit, hörst dir dann die ganze Zeit an, wie der Einbrecher so, ich glaube, hier breche ich ein. Ah, wie kriege ich die Tür auf und so weiter. Ne? Oh, nehme ich das mit oder nehme ich lieber das mit? Stelle ich mir sehr lustig vor. Und die Einbrecher hatten auch so Kopfhörer auf und konnten dann so Geräusche wie Vogelgezwitscher oder vorbeifahrende Autos und so, damit es sehr realistisch ist. Ne? Und irgendwie, es wurde alles mit ins Gameplay aufgenommen.
Okay.
Finde ich ganz fantastisch.
Ja, man sollte als Einbrecher kein Noise-Canceling-Kopfhörer tragen. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder so laut gesprochen. Jetzt werden die im Schlafzimmer wach.
Genau, das haben sie wahrscheinlich nicht.
Soll ich ja hier. Oh, verdammt. Aber die werden im Schlafzimmer wach. Ja, okay.
Aber mal abgesehen von dem Ergebnis habe ich gerade wegen dieser Simulation, ich habe so viele Fragen zu diesem Gameplay. Ich frage mich zum Beispiel, wenn die irgendwie einen teuren Gegenstand aufnehmen, ob dann auch so ein Katsching-Geräusch oder sowas kommt. Ne? Also ich stelle mir es ja wirklich vor, wie du so in der Ego-Perspektive durch dieses virtuelle Haus läufst, ne? Und dann siehst du irgendwo einen Gegenstand, wenn du den dann mit A aufnimmst, gibt es dann ein Geräusch, hast du irgendwie oben rechts so eine Geldleiste, wo dann irgendwie $200 mehr steht oder hast du eine Inventarliste, habe ich mich auch gefragt, hast du eine Ausdauerleiste? Also man könnte dieses Spiel ja wirklich ganz groß machen.
Ja, 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 ja.
Du was auch schon.
Die Rechte hattest du aber jetzt von den Gaming, hattest du die Rechte, ne?
Ja, ja, du machst den Film und ich mach das Spiel
dazu. Ich würde es auch zocken gerne, das Spiel. Finde ich mega.
Tiere können ja voneinander lernen. Ne? Also Erziehung gibt es ja sozusagen nicht nur bei Menschen, sondern auch Tiere bringen sich gegenseitig was bei. Die Schimpansenmama zum Beispiel bringt ihrem Schimpansenjungen bei, wie man, weiß nicht, was machen die, Ameisen mit einem Stock aus dem Bau rauskriegt und so. Ne? Hast du vielleicht schon mal gesehen, oder? Kennst du sowas?
Was? Schimpansen? Die lernen...
Nein,
die,
also einfach, dass Tiere voneinander, dass Tiere sich was beibringen gegenseitig.
Ja, ja, ja.
Ne?
Affen sind ja
dass
eh
Dass das eine
super.
Tier zeigt, guck mal, so macht man die Nuss auf und das andere Tier, wow, das mache ich ab jetzt auch immer so. Also diese Verhaltensweise gibt es ja bei vielen Tierarten.
Ah, okay, ich dachte, das ist Evolution.
Auch. Es gibt auch wirklich den Prozess, dass Tiere sich was, wenn sie schon voll entwickelt sind, gegenseitig was beibringen können. Und da gab es jetzt eine Studie mit einem auch ganz sympathischen Tier, mit Lamas.
Süß, ja.
Wir lieben sie alle. Mhm. Sehr, sehr süß.
Die spucken.
Eine Studie mit, die spucken, ja, das ist das Erste, was einem einfällt. Und auch ganz eklig. 30 Lamas wurden in dieser Studie getestet, ob sie Futter finden können, was so ein bisschen versteckt war, ne? Und da muss man irgendwie ein bisschen drüber grübeln, wie man an das Futter drankommt. Ne? Mhm. Es wird ja meistens mit Futter, so als Motivation werden diese Tests gemacht. Und das Ergebnis, Lamas können von anderen Lamas lernen und sie können aber auch von Menschen lernen. Also ein Lama kann nicht nur einem Lama was beibringen, auch ein Mensch kann einem Lama etwas, ein Verhalten vormachen und das Lama kann sagen, ah, so macht der Mensch das, ich mache dem Menschen das jetzt mal nach.
Aber
was sehr bemerkenswert ist.
Ja, aber Also jetzt schießen mir mehrere Sachen in den Kopf. Also wenn ich jetzt im Karlshorster Tierpark bei der Lama-Herde vorbeischaue, dann sollte ich mich vernünftig benehmen, damit ich ein gutes Vorbild für die Lamas bin. Einmal das.
Ganz genau. Richtig.
Und dann frage ich mich natürlich auch, was kann ich denen beibringen? Was kann ich den Lamas zurückgeben?
Gute Frage. Habe ich mich auch gefragt. Ne? Also bei den 30, ich fand es eigentlich am krassesten, und das ist auch von der Studie jetzt so, dass das Krasse an dem Ergebnis, dass ich glaube, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, sie haben einen Sie haben einen Lama gehabt, was schon trainiert war, was genau wusste, wie es an das Futter drankommt. Und dann haben sie die Lamas, sie hatten 3 Testgruppen bei 30 Tieren, ne? 10 pro Testgruppe. 10 Lamas haben dann immer das trainierte Lama beobachtet, wie es das Futter holt.
Mhm.
Die andere Testgruppe, 10 Lamas, haben den Menschen beobachtet, wie er das Futter holt. Und die dritte Gruppe, die hatte niemanden, die waren auf sich allein gestellt, die mussten sozusagen selber das Problem lösen. Davon haben es auch nur 2 geschafft. Und bei den Lamas, die Menschen beobachtet haben, haben 7 Lamas von 10 geschafft. Die Lamas, die sich an dem Lama orientiert haben, da haben es nur 6 geschafft. Also scheint ja sogar so zu sein, als könnten die Lamas von Menschen besser lernen als von Lamas.
Das ist ja irre.
Das ist total irre. Und wie du es auch sagst, ich habe auch das Erste, was ich dachte, war, ja, dann muss man vielleicht mal aufpassen, was man in der Nähe von einem Lama so macht. Die meisten Leute haben ja total Angst, dass KI irgendwie in der Zukunft ein Problem sein könnte, ne? Aber ich glaube, die täuschen sich. Ich glaube, Lamas könnten auch ein großes Problem werden, wenn sie sich das falsche Verhalten von Menschen abgucken.
Ja, das glaube ich auch. Da sollten wir ganz genau hinschauen. Und ich meine, ich identifiziere mich ja schon mal manchmal mit Brad Pitt, was ja völlig absurd ist. Aber ein Lama mit vier Hufen identifiziert sich mit einem so einem schlaksigen Zweihufenwesen.
Ja.
Also die sehen doch ganz anders aus. Was haben die sind also Lamas sind mit Verlaub ein bisschen unreflektiert.
Kann man so sagen, aber Lamas sind ja auch domestizierte Tiere, ne? Also es ist schon sinnvoll, dass sie vielleicht, wenn ein Mensch irgendwas macht, da irgendwie drauf getrimmt sind, zu gucken, was macht der Mensch und das irgendwie interpretieren. Also daher ist sozusagen auch, ja, da kann man sich, das kann man sich so aus der Studie so ein bisschen überlegen, ne, dass die Tiere deswegen auch ein Interesse daran haben, zu gucken, was macht der Mensch und das auch nachmachen können. Aber was hast du gerade gesagt?
Sag mal nochmal, also Alpakas sind so kleine Lamas, die sind so ein bisschen klein, wie so Rehgröße.
Alpakas,
ne?
Sind keine Lamas, meine ich. Alpakas sind ein bisschen kleiner, aber die es gibt, also die stammen von so einer Art, sieht aus wie eine Gazelle oder so aus den Anden, so eine südamerikanische Gazellenart. Da stammen die Lamas von ab und von so einer anderen Gazellenart, das sind keine Gazellen, ich nenne es mal so, weil es so aussieht, so antilopenmäßig, da stammen die Alpakas ab. Also die sind schon irgendwie verwandt, das sind alles kamelartige Tiere.
Und Kamele haben aber zwei Höcker und Lamas haben einen Hocker.
Aber das tut ja jetzt hier nichts zur Sache.
Nee, ich frag mich nur, wie muss ich mir die Größe eines Lamas gerade vorstellen? Wie sehen die denn jetzt eigentlich nochmal aus?
Ich meine, ich habe Schulterhöhe von einem Lama 1,40 gelesen. Also das sind schon fette Tiere, ne? Also so, ich glaube schon so Pferdegröße.
Ist doch so, ne? Die sind doch schon
ganz... Ja, das sind große Tiere.
Kommen ganz stattlich daher.
Die sollten nicht das Verhalten von manchen Menschen sich vielleicht angucken. Nee. Ich habe mich auch gefragt, vielleicht haben sie sich das Spucken auch gar nicht ausgedacht? Sondern haben das auch abgeguckt.
Irgendein Cowboy, der Kautabak da in die Ecke gerotzt hat. 1894. Seitdem machen es die Lamas.
Genau, ein Lama hat es gesehen und gesagt, das mache ich
das ist ja
jetzt
cool.
Auch.
Oder vielleicht auch, cool. Vielleicht war es auch Calamity Jane. So. Cowgirl.
Genau. Und Cal kommt nämlich von Calamity Jane. Da kommt nicht das Wort Karl Mehl her und dann sind wir bei Alpaka.
Ja, es ist nicht so, dass ich Calamity Jane nur aus dem Lucky Luke Comic kenne. Nein, nein, nein. Das ist eine ganz wissenschaftliche Sache hier.
Ja, finde ich auch. Also das sollte man auch meiner Studie genau angucken. Aber ja, ich finde das auch sehr spannend, dass Lamas sich vielleicht jede Menge von Menschen abgeguckt haben, wie das Spucken beispielsweise. Wobei ich jetzt nicht weiß, bei welchen Menschen verdautes Essen mit in die Spucke oder halb verdautes Essen mit in die Spucke gemischt wird. Also weiß nicht, von wem sich das Lama das abgeguckt hat.
Ja.
Aber ist die Frage, was man halt einem Lama auf gar keinen Fall zeigen sollte. Zum Beispiel im Film Ein Königreich für ein Lama. Was würde sich da für eine mindblowing Welt auftun, wenn dem Lama klar wird, das kann ich erreichen, alles klar, ich breche aus meinem Stall aus.
Ja, völlig
will ich die Weltherrschaft.
Völlig richtig. Ich bin froh, dass du diesen Klassiker der jüngeren Filmgeschichte jetzt hier zur Sprache gebracht hast. Aber man könnte ruhig mal, wer ein altes Laptop hat, kann man ruhig mal da so einem Lama hinschmeißen, denn ich glaube, IT-mäßig kriegt man immer noch irgendwie einen gut bezahlten Job die nächsten 20 Jahre.
Stimmt. Vielleicht können die Lamas auch irgendwie mal bei den Einbrechern mit dabei sein. Ne? So ein Lama als Kompagnon beim Einbrechen, ne? Wenn das so viel lernen kann, wäre ja eigentlich auch nicht schlecht.
Ich denke auch, ja. Ja, das
kann auf jeden Fall, kann man gut den LED-Fernseher und so, den Flachbildfernseher kann man gut aufs Lama draufpacken.
Ja.
Ich weiß noch nicht, ob das so leise ist, das Lama, aber das kann ja anscheinend alles lernen, also kein Problem.
Stimmt, Lama kann natürlich auch den Packesel machen. Ja, ist ja so.
Vielleicht können wir ja was auch vom Lama lernen, ne? Also irgendwie finde ich es immer so ein bisschen überheblich zu sagen, wir können den Tieren was beibringen oder versuchen, aus Tieren Menschen zu machen. Jeder kennt das ja irgendwie von Leuten, die einen Graupapagei haben und der Graupapagei kann irgendwelche Wörter sagen, die er besser nicht sagen sollte. Ne?
Ja, ja, wir sind so egozentrisch, wir Menschen, dass wir das jetzt aus dieser Studie ableiten. Es geht genau um den umgekehrten Gedanken. Was lernen wir von
Lamas?
Lamas
haben zum Beispiel ein Matriarchat. Fände ich jetzt mal nicht schlecht, wenn wir uns da ein bisschen orientieren. Ne? So eine Lama-Herde hat immer eine Leitkuh. Also gut, wir hatten vor einiger Zeit ja auch noch eine Leitkuh. Ne? Also da sind wir vielleicht schon nah am Lama-Matriarchat dran.
Das haben wir auch drauf. Leitkuh können wir auch. Ja.
Haben uns die Lamas gut beigebracht. Aber ja, also vielleicht so ein bisschen wiederkäuen und spucken und auf einer Wiese stehen.
Ja, chillen.
Da sehne ich mich manchmal auch. Nach.
Ja, chillen
nach dem Lama-Leben.
Ja, nicht über sein eigenes Leben nachdenken. Vielleicht können das Lamas. Und das können wir alle nicht so gut. Zu verkopft.
Das würde der Menschheit gut tun.
Ja, einfach mal sitzen. Chill, Bruder. Chill mal deine Base.
Sei mal mehr Lama.
Ja. Kann ich, Sina, kann ich noch jemanden grüßen? Ich grüße Malte Lama, mit dem war ich in der Grundschule.
Echt? Der heißt der Lama, also ja, mit den vier Buchstaben?
Ja, ich glaube so, ja, glaub schon, ich weiß, ich fällt mir gerade so ein. Ich stand mit dem an der Bushaltestelle. Grüße.
Malte Lama?
Ja, ich meine ja.
Ist aber auch hat einen schönen Klang eigentlich, ne? Mit dem Vokal am Ende von Malte, Malte Lama.
Ich finde auch.
Also das war aber nicht der Vorname, sondern das sind zwei Namen, ja?
Zwei Namen.
Heißt nicht Malte Lama Schröder oder so?
Nee, war der ganze Name.
Ja, liebe Grüße Malte Lama. Ja. Hast du dir auch was von den Lamas abgeguckt? Nämlich den Namen, auch nicht schlecht.
Auch so, auch so rum geht's. Ja, na klar.
Simon, es war ein Fest. Ich fand es total toll, dass du hier warst und du bist herzlich wieder eingeladen.
Oh, ich komme jederzeit. Ich fand es super hier.
Ja, komm gerne wieder vorbei. Also ich fand es super. Und das war Fakt ab über Einbrecher und Lamas. Das ist übrigens also absolutes Alleinstellungsmerkmal an Fakt ab ist, dass die Themen sehr divers sind.
Also, ja, das möchte ich meinen. Themenvielfalt war gegeben.
Genau. Und dir viel Erfolg mit dem How to Dad Podcast. Hört da mal rein, Leute.
Yes.
Es ist sehr unterhaltsam.
Welcome. Dankeschön.
You're welcome. Mach's gut.
Bis dann, Sina. Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Noch ein kleiner Podcast-Tipp von mir. Im Sex-Podcast Im Namen der Hose, fantastischer Titel übrigens, von unseren BR-KollegInnen Ariane Alter und Kevin Ebert, geht es um alles rund um das Thema Sex, Dating, Liebe, Beziehung und dann natürlich auch, selbstverständlich, um Pornos. Und die beiden haben Fiona Fuchs, einen der größten deutschen Pornostars, zu Gast gehabt. In der Folge erzählt sie den beiden, wie sie zu dem Job gekommen ist, wie ihr Alltag in dem Beruf aussieht. Und sie hat im Podcast gleich mal klargestellt, Pornos sind nicht real.
Das ist für mich auch immer ganz wichtig, rüberzubringen. So, hey Leute, Pornos sind Fiktion, sind Fantasie. Das ist kein Maßstab, das ist kein richtiger Sex, den ihr euch zum Vorbild nehmen sollte, sondern es ist eine Fantasie, die kreiert wird und die man ja eben käuflich erwerben kann.
Wichtige Sache, das klarzustellen, echter Sex ist anders und wir sollten unsere Sexualität nicht nur durch Pornos lernen. Die Folge mit Fiona und allen anderen von Im Namen der Hose gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link in den Shownotes bei uns. Viel Spaß beim Zuhören.